Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die einen spannenden Weg im Dressursport gegangen ist. Mit Anfang 40 ist sie noch einmal in den ambitionierten Turniersport eingestiegen und hat ihr Pferd, was sie liebevoll Mini nennt, selbst ausgebildet. Vom Reitpferd bis zur S-Dressur. Auf diesem Weg hat sie sich sogar für die Teilnahme an der Deutschen Amateurmeisterschaft in 2025 qualifiziert. Sie hat BWL und Wirtschaftspsychologie studiert, arbeitet selbstständig als Heilpraktikerin, ist verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Die Dame ist Sarah Bussmann. Heute sprechen wir über den Wiedereinstieg in den Turniersport mit über 40, darüber, wie man ein Pferd bis zur S-Dressur ausbildet, über den Weg zur Deutschen Amateurmeisterschaft und darüber, wie es sich anfühlt, dort tatsächlich zu reiten, mit allen Höhen und Tiefen, die eine Teilnahme mit sich bringt. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und Gast in meinem Podcast Winning Talks. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Sarah, wenn dich jemand auf einer Veranstaltung im Reitsport neu kennenlernt und fragt, sag mal Sarah, was machst du eigentlich beruflich und was machst du mit den Pferden? Was antwortest du dann?
Ich bin Heilpraktikerin, selbstständig, mache zusätzlich alles Administrative in der Tierarztpraxis meines Mannes. Wir haben die Pferde zu Hause stehen und ich reite hobbymäßig, Dressur.
Hört sich gut an und wie praktisch, dass der Mann dann auch noch Tierarzt ist.
Ja, wobei, wenn die alle so gesund wären wie unsere, sah es nicht so gut aus.
Ja, du warst beim Reiten schon. Wie hat deine Geschichte mit dem Reiten angefangen? Erzähl mal.
Ich glaube, bei Wiege bei ganz, ganz vielen. Schon als kleines Mädchen immer, immer Pferde begeistert und lange, lange gequengelt. Und dann durfte ich einmal die Woche die typische Ponyreitstunde reiten. Und später habe ich einen Pony bekommen, irgendwann dann auch ein Pferd. Aber das war alles rein zu Hause. Ein Spaß reiten. Einmal im Jahr gab es das Vereinsturnier, da durften wir mitmachen. So mit 16, 17 habe ich ein bisschen mehr, aber es war alles im ländlichen Rahmen. A-Dressur, irgendwann mal L-Dressur. Dann kam das Studium, da wurde es dann natürlich automatisch weniger. Aber so der klassische Weg. So lange gequengelt, bis es ging.
Ja, hervorragend. Also Durchsetzungsstärke hast du schon mal, höre ich raus. Wie ging es dann weiter, als du das Studium angefangen hast? Das Reiten wurde weniger. Wurde es nur weniger oder gab es dann auch Phasen, wo du komplett aufgehört hast? Wie war so die Zeit während und nach Studium?
Also im Studium wirklich weniger. Dann gegen Ende des Studiums habe ich eigentlich komplett aufgehört. Dann kamen die Kinder, Hausbau, wie das dann so ist. Und natürlich denkt man, ja, erzählt ihr alle mal mit Kindern, ich reite ja trotzdem weiter. Aber ich habe recht schnell festgestellt, das ist nicht machbar. Ohne Hilfe, ohne irgendwas. Wir hatten zwar die Pferde hier dann am Haus, auch eine Zuchtstute, aber es war nicht machbar, neben all der Reiterarbeit irgendwie noch zu reiten. Kinder haben dann angefangen zu reiten, das Übliche. Die mussten nicht quengeln natürlich, bei reitbegeisterten Eltern. Ne? Dann gab es das Shetty und Pony. Ja, aber da war ich mehr unten. Wir hatten dann, habe ich kurzfristig eine Zeit lang geritten, wir hatten einen selbstgezogenen. Den habe ich auch selber angeritten und losgelegt. Eigentlich ein tolles Pferd und ganz leicht rittig, auch Qualität. Der war überall toll, aber sobald du zum Turnier gingst, nichts zu machen. Der war Der kannte Verladen, der kannte alles. Wir kamen zum Turnier, erste Dressurpferde abgeladen. Der guckte sich einmal um, kriegte Schüttelfrost, dem lief das Wasser runter. Und es ist nie, nie, nie geworden. Ich habe das 3 Saisons probiert, weil alle immer sagten, das Pferd ist gut. Und der war hinterher auch, ist erst ausgebildet. Und gesagt, auch selbst Richter, die gesagt haben, komm Mädel, halt durch. Der, wenn der wird, ist es ein tolles Pferd. Aber wir waren immer Letzte. Manchmal waren wir vielleicht nur Zweitletzte, aber es, ich muss gestehen, ich war hinterher fertig. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte auch mehr Turnier reiten. Und es war auch dann wirklich, er war einmal 2 Sterne M platziert. Aber da habe ich 2,5 Stunden abgeritten. Ich wollte nicht mehr. Und den haben wir dann am Ende eingetauscht gegen ein Sauerkocher Springpferd. Ein 5-jähriges Springpferd, das nichts mehr wollte. Und den hat unser Junior, der damals 10, hat den dann bekommen. Und dann war meine Karriere auch schon beendet. Und da war ich auch nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch je wieder hätte Turnier reiten wollen. Ich habe den Kindern geholfen, ich habe den Sauerkocher dressurmäßig zu Hause gearbeitet. Unsere Tochter hat Dressur geritten, da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Aber für mich war dann erstmal Schluss mit allem. Da war dann lange, lange Pause oder von unten managen.
Da warst du ja zumindest noch so mit den Fußspitzen dabei, wenn du von unten gemanagt hast. Was würdest du sagen, wie viele Jahre warst du dann komplett raus aus dem Turniersport?
Ich würde sagen 6, 7 Jahre vom Studium Kinder. Ja, und dann 3 Jahre ist wirklich versucht, aber es ging nicht und es war auch nicht mehr witzig. Dann auch nochmal 6 Jahre. Dann hat Annabelle aufgehört, also unsere Tochter aufgehört zu reiten. Irgendwie war es auf der einen Seite, hatte ich irgendwie so ein bisschen Turnier. Ich war demotiviert und denkst ja auch, du kannst es nicht, du bist ein Typ, nur das Übliche. Aber irgendwie war es auch wahnsinnig frustrierend, die Arbeit zu machen, die Pferde zu füttern, morgens um 5 aufzustehen, einzuflechten und immer reiten die anderen. Als Annabelle aufgehört hat, war natürlich dann auch mehr Zeit wieder für mich da. Und da war ich dann 41, wurde 42, also jetzt oder nie. Und dann kam der Mini.
Ja, das ist ja wirklich spannend, dass du da wirklich nochmal gesagt hast, jetzt oder nie. Und ich habe vorhin Worte gehört, ich weiß nicht, ob ich mich ganz richtig erinnere. Ah, ich will auf keinen Fall mehr Turnier reiten, habe keinen Bock mehr, damit bin ich fertig. Und dann kam doch nochmal dieses, ach, jetzt ist doch nochmal meine Zeit. Was ging da so in deinem Kopf vor, dass du gesagt hast? Oder was war es eigentlich genau, was dann so den Ausschlag gegeben hat? Jetzt geht's doch nochmal rund und jetzt halten wir Ausschau nach einem neuen Pferd.
Ich glaube, ich bin sehr ehrgeizig und bewerbsorientiert. Ich glaube, das liegt mir so ein bisschen. Ich war halt einfach nur total frustriert, vielleicht verzweifelt auf jeden Fall, gedemütigt könnte man auch sagen, weil es war immer schlecht. Und da irgendwo den Spaß verloren durch diese Erfahrung. Aber dieses ehrgeizige und wettbewerbsorientierte bleibt. Und irgendwie hat es dann doch zu sehr in den Fingern gejuckt, um zu sagen, ich mache das nie wieder nicht.
Nachdem du dann entschieden hast, dass du wieder in den Turniersport einsteigen willst, was ich echt cool finde, bist du dann auf die Suche gegangen und dann hast du deinen Mini gefunden. Wie war das? Wie hat eure gemeinsame Reise begonnen? Warum Mini? Wie kam es dazu?
Also wir wollten nicht so viel Geld ausgeben und hatten gesagt, okay, ein mit Befund, das geht vielleicht. Und dann haben wir ein bisschen so Anzeigen geguckt, uns umgehört, aber es war auch noch nicht so das Richtige dabei. Und ich wollte keinen Rappen, keinen Dreijährigen, kein Millennium. Und auf eBay Kleinanzeigen war der so inseriert. Und dann hat eine Freundin immer gesagt, hast du da angerufen? Und dann habe ich mir gesagt, nee. Und sie hat aber immer wieder gefragt. Und eigentlich habe ich dann da angerufen, nur damit sie mich in Ruhe lässt. Und dann hat sich das aber alles gut angehört. Und dann haben die ein Video geschickt. Und es war eine halbe Stunde Fahrt von uns. Und ja, dann sind mein Mann und ich dorthin gefahren. Und dann stand da dieser Zwerg, knapp 1,60 groß, so ein kleiner Hämpfling, rechts und links angebunden und wippte immer in diese Ausbinder, Anbinder da rein. Ich dachte, nee, wirklich nicht, ich will da auch nicht drauf. Und dann haben die weiße Bandagen drum gemacht, longiert. Und sobald der Bügel ein bisschen rutschte, zischte der ab. Und dann sagte der Longierende zu seinem Partner, Mensch, du kannst da jetzt drauf. Und er sagte, nee, longier noch mal ein bisschen. Und dann habe ich wirklich zu meinem Mann gesagt, du weißt was, wir geben den jetzt 20 Euro in die Hand. Als Dankeschön dafür, weil es bandagiert und longiert haben am Sonntag. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann sagt man, nee, das ist dein Pferd, geh da mal drauf. Ich will aber nicht. Ja. Und dann bin ich aber draufgeklettert. Und dann war eigentlich sofort von der ersten Runde klar, das passt. Und ich bin nicht mutig mit jungen Pferden und auch nicht mit Fremden. Und ich habe dann aber relativ schnell auch gleich galoppiert. Und dann hat mein Mann zu denen gesagt, den haben wir an der Backe, wenn meine Frau auf einem fremden Dreijährigen galoppiert, ist es unser. Dann haben wir den tatsächlich am nächsten Tag abgeholt, ohne bekannten TÜV, ohne irgendwas. Wir wussten, dass der vorher ordentlich gut verkauft gewesen wäre und es wegen einem Röntgenbefund gescheitert ist. Und das Bild hatten wir gesehen, aber wir haben keinen klinischen Ankauf, wir haben gar nichts mehr gemacht. Der hat ungefähr das gekostet, was ein guter Maßsattel kostet. Und dann haben wir gesagt, mitnehmen. Dann habe ich den montags abgeholt und dann war er unser.
Ich finde am allerfaszinierendsten, dass dein Mann gesagt hat, der ist was für dich, setz dich da mal drauf. Woher hat er das gesehen, dein Mann, dass das deiner ist? Und es stimmt ja dann offensichtlich auch. Das ist ja großartig.
Mein Mann arbeitet ganz viel. Also erstmal ist er selber immer Reiter auch gewesen. Sitzt seit Jahren nicht mehr auf dem Pferd zeitbedingt. War aber damals auch jüngster Auktionsreiter Deutschlands und so weiter. Arbeitet ganz viel energetisch und hat ein Auge dafür, Gefühl und Auge dafür. Und da war relativ, ihm war klar, die beiden, das wird's. Und dann hatten wir den Mini.
Das ist ja wirklich ganz bezaubernd, das muss ich sagen. Ja, wie ging es dann weiter? Dann war dieses, das finde ich ja auch immer interessant, dass der Rappe, Millennium und dann auch noch sozusagen das, was du vorhin beschrieben hast, was du alles nicht haben willst, das kennen wir ja. Ne? Ich wollte auch keine Fuchsstute, nicht so klein, nicht so zierlich, all das ist dann genau gekommen. Wir kennen das ja mit dem Programmieren, wenn man was nicht haben will, dass man genau dann das sucht. Genial.
Ich habe es eine Woche vorher laut über den Reitplatz. Da hatte eine Freundin, da waren wir alleine auf dem Reitplatz und ich war am Sprung und sie ritt außenrum Schritt. Und dann habe ich noch gesagt, und dann fragt sie, wonach soll ich denn gucken? Ich sage, ich will keinen Dreijährigen, keinen Rappen, kein Millennium. Es war laut genug über den Platz gebrüllt, das Universum hat zugehört.
Ich wollte gerade sagen, und das Wort nicht gehört. Und dann war das Bild perfekt. Gott sei Dank, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, ich habe ihn am nächsten Tag abgeholt. Dann haben wir langsam angefangen. Da war in so einem Zustand, dass du musstest ablongieren und dann konntest du aufsteigen. Und so Schritt, Trab außen rum ging, Galopp versuchen ging schon. Und ja, dann kam das Übliche, dieses langsame Anfangen. Und die ersten zwei Tage war mein Mann dann noch dabei beim Aufsteigen eben. Aber das hat er echt ganz gut gemacht. Und ja, dann haben wir angefangen. Klar, der ist schon speziell gewesen, gerade am Anfang. Also falsches Halfter, dann war Drama, falsche Bürste, dann musste er bocken. Also der war schon ein Witzbold. Aber der ist halt einfach, der ist unglaublich charmant. Ist super clever. Der sagt nie nein, der sagt immer nur ja, aber. Und ja, dann haben wir angefangen. Kurzfristig hat meine Tochter dann gesagt, ach Mama, eigentlich will ich nicht aufhören. Gut, als gute Mutter bin ich zurückgetreten, habe gesagt, okay, du darfst den haben, ich schenke dir den. Ich trete wieder zurück, ich helfe dir beim Ausbilden. Aber die beiden haben sich ganz, ganz schnell mehrfach voneinander getrennt. Und dann durfte ich den wieder haben. Und seitdem ist und bleibt es auch meiner.
War ja auch so entsprechend für dich ausgesucht. Trotzdem toll, dass du natürlich für deine Tochter da den Rücktritt gemacht hast. Wenn du dann schaust, so im Zeitraffer, die Jahre, die du ihn jetzt hast, was sind so die wesentlichen Meilensteine, die du dann mit ihm gegangen bist, um ihn wirklich auch bis Richtung S auszubilden? Das ist ja schon eine Reise, aber so die Hauptmeilensteine, was würdest du sagen?
Ich glaube tatsächlich die ganz klassische, aufeinanderfolgende Ausbildung. Also sprich, vierjährig ist der Reitpferde gegangen. Dann ist der Dressurpferde A gegangen. Dann ist der Dressurpferde L gegangen. Dann ist der Dressurpferde M gegangen. Dann ein Sterne, zwei Sterne M. Dressurpferde S, Youngster S. Also wirklich ganz klassisch, nichts ausgelassen. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist. Zumindest für uns Laien. Und ich habe ja selber nie viel geritten. Ich habe mit diesem, der auf dem Turnier verrückt war, dann M geritten, ja, aber ich hatte nie ein Lehrpferd, geschweige denn, dass ich ES geritten hätte. Und wir mussten wirklich auf jedem Niveau uns dahin arbeiten, ankommen, sicher werden und dann den nächsten Schritt tun.
Wie war es dann für dich, mit deinem selbst ausgebildeten Pferd auch in deine eigene erste S reinzureiten? Wie war der Moment?
Furchtbar, furchtbar aufregend. Also klar freut man sich und ist total gespannt. Aber schon auch mit wahnsinnig viel Nervosität und dieses Gefühl von, ich gehöre da nicht hin. Was habe ich als Amateur, als Hobbyreiter, als kleine Tusnelda in der S-Dressur verloren, dann Dressurpferde S, das sind nur Profis mit ihren Top-Pferden und gekörten Hengsten. Also es war schon sehr nervenaufreibend.
Das kann ich mir denken. Und doch ist es, dass Mini und du ja so ein wirklich gutes Team seid. Wenn du so auf Mini schaust und diesen ganzen Weg, gibt es da irgendwas, was er dir über dich selber beigebracht hat auf dieser Reise?
Oh, viel. Ganz, ganz viel. Ich glaube, zum einen, dass man immer mehr kann und schafft, als man eigentlich glaubt. Und bei ihm muss man schon konsequenter sein. Ich wollte immer gerne eine Reiterin sein, die ganz easy, weißt du, immer vorwärts, abwärts und immer fein und so weiter. Und Mini ist ein Lump. Mini ist einer, den reitest du vorwärts, abwärts, 2 Runden und dann legt das 1 km/h zu. Und wenn du nichts machst, in der nächsten Runde kommen 3 dazu. Und dann sind 10 km/h und dann ist der weg. Und ich habe das immer so passieren lassen, weil er war ja schön in der Anlehnung und war so schön locker und ist ja auch vorwärts, abwärts. Und da hat er sich schon viel dann auch geklaut, wo ich dann hinterher wieder für Ordnung sorgen musste. Und da musste ich lernen, dass konsequent reiten nicht heißt, Pferde unfreundlich oder grob oder mit Zwang zu reiten, sondern dass konsequent auch heißt, während den Anfängen. Und das musste ich lernen, dass es kein Widerspruch ist.
Kann ich total nachvollziehen. Es ist ja dann auch fürs Pferd klarer. Während den Anfängen, dann weiß er gleich bis hierhin und nicht weiter. Und das mit einer, wie du sagst, einerseits freundlichen Führung, aber eben auch konsequent. Und was würdest du sagen auf diesem Weg? Was war da so ein Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird's wirklich schwierig mit ihm? Oder gab es diese wirklich schwierigen Momente gar nicht, sondern es war eher das, wie du es gerade geschildert hast?
Oh, Konstanze, frag mal meine Freundin. Ich glaube, im Abstand von 6 bis 7 Wochen kriegen die, seit ich ihn habe, zu hören, ich kriege es nicht hin, dieses Pferd ist zu schwierig, ich bin zu schlecht, es geht nicht. Mini hat für jede Lösung eine neue Idee. In der Dressurpferde A kriegt er plötzlich die Idee, dass er keinen Schritt mehr ging. Dann denkst du, Gott, was mache ich verkehrt? Was mache ich, dass er keinen Schritt geht? Dann, bevor überhaupt Dressurpferde A kam, Gott sei Dank war Corona. Da waren ja dann Tests of Choice, weil Turniere nicht stattfinden. Und da sind wir wohlgemut hingefahren. Als wir ankamen und wieder zum Hänger, einmal Platz angeguckt, wieder zum Hänger zurückkamen, stand er mit beiden Beinen in der Sattelkammer, über die Stange geklettert.
Hey.
Als wir abgeladen sind, kamen wir, so eine 10 Meter Volt um X konnten wir reiten. Wir kamen nicht an den Richterhäuschen vorbei, wir kamen nicht an die Viereckbegrenzung, wir kamen nicht an die Buchstaben, nicht an die Blumentöpfe. Und dann fährst du sehr bedruckt nach Hause und denkst, jetzt hast du den nächsten Turnierverweigerer. Liegt es an mir? Was ist hier los? Wir wollten doch kein Millennium. Und dann wurde es von Test zu Test of Choice besser. Dann, wie gesagt, Dressurpferde A, dann fiel ihm ein, dass er da keinen Schritt geht. Dressurpferde L hatte er ganz viele Ideen im Außengalopp, was man da machen könnte. Dann hat er eine Zeit lang beim Halten Grüßen nicht mehr angehalten. Nur noch gedreht, gezappelt. Dann hatte er, keine Ahnung, in den Wolken sich verkannt. Dann fiel ihm ein, dass man im Schulter herein immer in die Konterstellung geht. Dann klauter Wechsel. Mini hat immer, immer, immer Ideen. Also meine Freundin Silvi sagte immer, wenn ich mir dann ihr Leid klage oder mein Leid ihr klage, dann sagt sie immer, ja, also ich kann dich beruhigen, ich weiß, du schaffst das, aber ich weiß, Mini hat das Nächste schon parat. Also da jetzt zu sagen, es gab nie Schwierigkeiten, wäre total Blödsinn. Es gab nie die totale Blockade, dass man jetzt gesagt hätte, hier geht's überhaupt nicht vorwärts oder das, was weiß ich, der lernt nie einen Wechsel oder der lernt nie Pirouetten oder irgendwas. Das gab es nie. Aber Mini hat immer Ideen, immer.
So viel zu der Frage, was man von Mini alles über sich selber lernen kann. Ich finde es beeindruckend, Sarah, dass du da jetzt so dran bleibst und vor allem dich dann ja auch, ich meine, wenn man dich jetzt so reden hört, darf man nicht vergessen, dass da ja wirklich richtig viele Erfolge auch dabei sind, weil du so weiter dran gearbeitet hast und ihr auch einfach gut zusammenpasst, bis hin zur deutschen Amateurmeisterschaft. Und vielleicht kannst du da nochmal erzählen. Da muss man ja schon einiges an Qualifizierung, Platzierung mitbringen, um überhaupt dorthin fahren zu dürfen. Vielleicht magst du da nochmal erzählen, wie lief das ab, dass du da überhaupt starten durftest?
Also vor 2 Jahren war Mini 7. Also müssen wir anders anfangen. Du wirst automatisch, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, ich weiß gar nicht, ob es Ende 20 ist oder 30, das weiß ich nicht genau, da bin ich ja weit von weg, wird jede M-Platzierung, die du erreichst mit einem Pferd, das mindestens 7 Jahre alt ist, wird gewertet für jeden Landesverband. Also Weser Ems, Hannover, Rheinland-Pfalz, Bayern und so weiter. Und dann wird regelmäßig die Qualifikationsrennke werden dann veröffentlicht. Und vor 2 Jahren kriegt er mit Minis Züchter, habe ich regelmäßig Kontakt. Und vor 2 Jahren schrieb er mir dann mit einem Screenshot von diesem Ranking, da waren wir, glaube ich, auf Platz 4, das sieht ja gut für euch aus. Und ich dachte, was? Für was sieht das gut aus? Was ist das? Ja, und weil ich da gar nichts irgendwie je von gehört hatte. Und dann hat er das erzählt, was das ist und wie das aussieht. Und dann war ich total guter Dinge. Und gedacht, Mensch, wir sind Rang 4, hab das meinem Mann erzählt, war ganz stolz und wir können deutsche Meisterschaften reiten vielleicht. So, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt war, die Qualifizierungs- oder Punktesammelsmöglichkeiten geht bis Mitte August. Und die letzten 6 Wochen, Juni, Juli, fahren die Leute freitags, samstags, sonntags auf 3 verschiedene Turniere, um so viele M-Platzierungen wie möglich zu sammeln und so viele Punkte wie möglich. Und ich bin ganz wohlgemut ab und zu weiter losgefahren. Und im Endranking waren wir dann runtergesaust auf, ich glaube, Platz 8 oder so. Und für letztes Jahr, also für 25, wussten wir jetzt Bescheid, wie es geht und dass Punkte gesammelt werden. Und dann hatten wir auch gesagt, Mensch, das wäre jetzt ein schönes Saisonziel, teilzunehmen. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ein paar 2 Sterne, dass ich 1, 2, 3 auch gewonnen hatte und vorne platziert war. Und 2 Sterne M geben wirklich viele Punkte. Ja, und dann lag ich gut im Ranking und ich hatte aber immer auch noch so ein bisschen S mal mitgeritten. Youngster S, Dressurpferde S. Und wollte das eigentlich auch beibehalten. Aber dann lag ich in diesem Ranking so gut, dass wir gesagt haben, komm, einen Schritt zurück, wir reiten nur M und versuchen die Punkte halt zu halten. So haben wir uns dann qualifiziert.
Du hast es in so Beisätzen gesagt, ne? So 2, 3, 2 Sterne gewonnen, viele, viele M-Platzierungen. Ich meine, ansonsten würde man nicht in diesen Rankings so stehen, dass man überhaupt zur deutschen Amateurmeisterschaft fahren darf. Ich wiederhole das einfach gerne nochmal, liebe Sarah. Ja, und wie war denn dann für dich der Moment, als klar war, du darfst dort definitiv starten, es geht zur deutschen Amateurmeisterschaft. Wie war das für dich?
Naja, also bis zum 18. August, du siehst, ich weiß das Datum noch, war Sonntag waren die letzten Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Und es war wirklich immer ein Rennen. Ich hatte zwar geführt, aber Mini hatte dann auch so im Juli beschlossen, dass M langweilig ist und er viel mehr kann und hat viele Sachen eingebaut in so M-Dressuren, die da nicht hingehören. So Serienwechsel und solche Sachen. Und ich wusste, wir müssen noch ein paar Punkte sammeln und war dann an dem letzten Tag auch noch Zweite in der 2-Sterne-M und okay, es gab nochmal Punkte. Und natürlich guckst du dann sonntags abends auf Equiscore, wie die dicht bei dir liegen, ob die auch irgendwo waren und wie die waren. Und dann rechnest du auch nochmal. Und dann guckst du auch nochmal montags auf Rimondo, ob da vielleicht auch nochmal was steht. Und nach meinen Recherchen habe ich gedacht, gut, das wird wohl reichen. Aber dann kommt natürlich der Kopf. Na, vielleicht haben die das nicht richtig eingegeben. Vielleicht hat Rimondo auch noch nicht alle Punkte irgendwo. Und dann kam, ich glaube, irgendwie zum Wochenende dann das endgültige Ranking von der FN. Und da war ich eben vorne dabei und die ersten 2 dürfen mit. Da war ich schon erleichtert. Aber als dann der Brief vom Landesverband kam, die Mail, ne, wo dann sehr geehrte Frau Bussmann und wir gratulieren zur Teilnahme und so weiter, da war ich dann wirklich ganz endgültig erleichtert und happy. Hab das auch gescreenshottet und meiner Freundin geschickt und meiner Trainerin. Und dann kam so eigentlich die Aufregung, dieses, wir haben noch nie irgendwo übernachtet. Und Mini ist so speziell, der war als junges Pferd, konntest du den nicht mal in seine Nachbarbox stellen, weil es war nicht seine eigene. Wir sind donnerstags abends losgefahren, freitags war die erste Prüfung gewesen. Und ich habe bis zum Schluss auch gesagt, und alle gesagt, Mensch, viel Erfolg. Ich sag, du, vielleicht fahren wir auch freitags vor der Prüfung wieder nach Hause oder donnerstags nachts, wenn Mini sagt, er schläft nicht im Zelt. Also es war schon spannend.
Ja, das glaube ich. Und dann ging es los. Ihr wart dort und ihr seid ja nun final auch geritten. Erzähl doch da gern nochmal. Wie lief das dann ab? Was musstest du da reiten? Wie ist es gelaufen? Was gab es für Höhen, Tiefen? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Erzähl doch einfach mal, Sarah.
Also es ist total spannend, wenn du als normaler Hobbyreiter, der ja immer zum Turnier fährt und wieder nach Hause fährt, plötzlich Sachen packen. Was nimmst du mit? Der eine sagt dir dann, denk dran, du musst einen zweiten Reitstiefel mitnehmen. Wenn ein Reißverschluss kaputt geht, dann da. Ist tatsächlich auch passiert übrigens. Dann kommst du da an und es ist ein riesen Tumult. Die haben das top organisiert. Aber dann musst du sofort abladen. Du hast nur 2 Minuten Zeit, abladen, Auto wegfahren. Und dein Sattelschwank, den hatten wir uns geliehen, wird dann mit dem Bagger dahin gebracht. Ja, dann stehst du da mit Pferd im Zelt. Du musst die Boxen vorbereiten, selbst tränken und so weiter. Dann ist abends ein Warm-up gewesen. Da durfte man im Viereck ein bisschen locker reiten. Das habe ich auch wahrgenommen. Und Mini war tiefenentspannt. Hat uns alle überrascht. Der hat direkt in der ersten Nacht auch gelegen und gesagt, ich schlafe hier. Hat er easy gemacht. Freitags war die erste Prüfung. Mini hatte keine großen Fehler. Es hat aber nicht für eine Schleife gereicht. Da war so ein bisschen angespannt und dadurch, dass ich das Donnerstag auch so besonders schön und freundlich für ihn machen wollte, weil der arme Mini ja nun verreisen musste und woanders schlafen wollte, war er auch so ein bisschen hart arbeiten muss man hier ja auch nicht. Du hast also 2 M-Dressuren und die besten 10 gehen dann in die finale Prüfung. Das ist dann eine Kür. Und das ist das DAC und DAM ist dann auf S-Niveau. Und wir sind dann viel mit Minitabs über Grasen gegangen, weil der kennt es von zu Hause, den ganzen Tag auf der Weide zu stehen. Wir hatten so ein Weidenstück abgetrennt, da konnte man dann mit denen spazieren gehen, am Halfter grasen. Und abends war so eine Eröffnungsfeier, da wurden alle vorgestellt und mit Landesverband und Fahnen und Musik. Das war sehr nett, netter Abend, viele nette Leute kennengelernt. Die Stimmung ist da super, die Leute sind total gut zufrieden, auch untereinander. Viele machen das zum x-ten Mal und sind so eine eingeschworene Gemeinschaft, aber alle total nett. Und also es war wirklich sehr schön. Und samstags, also die besten, ich glaube, die besten 5 von freitags, glaube ich, sind dann direkt qualifiziert für Sonntag. Und die nächsten 5 können sich dann freitags noch an der Samstag noch qualifizieren. Da war Mini deutlich besser in der M, ist aber, ich glaube, von 68-63% ganz unterschiedlich angekommen. Wir sind dann nicht für die Kür qualifiziert gewesen. Und in der Gesamtwertung waren wir, glaube ich, einen raus. Da werden dann alle 3 Prüfungen gewertet, da waren wir einen raus. Also wir waren nicht schlecht, wir mussten uns nicht verstecken, aber nicht so, wie es hätte vielleicht können. Allerdings muss ich sagen, es ohne Ausrede, es fing dann Samstagnachmittag an zu stürmen. Und da war für Mini ganz klar, dass er in diesem Zelt auch nicht mehr bleibt. Und dadurch, dass ich eh nicht qualifiziert war, sind wir auch sofort nach Hause gefahren und das wurde auch Zeit. Also ich weiß nicht, wenn er sich für Sonntag qualifiziert hätte, in diesem Zelt hätten wir ihn so nicht lassen können. Da dieser Moment bei Mini, wo das umschlägt und wo nichts mehr geht, also seine Zündschnur ist da sehr, sehr dünn. Und von daher, klar ist man traurig und frustriert und man hätte gerne eine Kür geritten und so weiter, aber er musste da weg. Das war schon, insofern passte das. Ich bin auch ganz, ganz versöhnt und ganz gut zufrieden nach Hause gefahren. Man lernt viel da auch nochmal übers Reiten, über sich selbst, über Nerven, übers Abreiten. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ich kann nur jedem raten, wer es machen kann, soll es mitmachen.
Das hört sich auch wirklich nach einer fantastischen Reise von A bis Z an, die wir gerade besprochen haben. Ne? Vom 3-jährigen Reitpferd, die ganze Entwicklung bis hin zu S mit all den Schwierigkeiten und neuen Ideen, die sich der kleine Mini da immer wieder einfallen lässt. Dann diese Qualifizierung und schließlich die Teilnahme dort bei der Deutschen Amateurmeisterschaft. Einfach großartig. Und was diese Zeltsituation anbelangt, du hast ja gesagt, er war noch nie außerhalb und hat woanders übernachtet. Wenn das windet, also das kann ich nachvollziehen, das können nicht so viele Pferde gut ab und erst recht nicht, wenn sie es noch nicht kennen. Chapeau, Sarah, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Reise. Und jetzt stelle ich dir eine Frage und ich bin gespannt, ob die was damit zu tun hat oder ob noch ganz andere Dinge kommen. So dieses Thema Stolz im Reitsport. Wenn du auf deine Momente zurückschaust, auf die du besonders stolz bist, was sind die Momente, die einfach dir so ein richtig dickes Grinsen ins Gesicht bescheren?
Ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über Stolz und so. Und ich glaube, dass man das auf mehreren Ebenen sehen kann. Klar sind da Turniererfolge, die erste Schleife in der nächsten Klasse, der erste Sieg in der nächsten Klasse. Aber das sind ja Momentaufnahmen und Turnieraufnahmen. Aber wenn ich meine Pferde morgens rausstelle, egal ob das jetzt Schnee ist oder Eis oder Regen oder Sonnenschein, und jeden Morgen schmeißen die sich in den Dreck und bekabbeln sich, dann rennen die, dann spielen die. Und auch das macht mich irgendwie stolz und glücklich zu sehen, dass diese Turnierpferde dieses Leben haben. Und das finde ich unheimlich schön. Mich macht es auch stolz und dankbar, dass meine Familie da so hintersteht und das unterstützt und mitmacht. Meine Trainerin ist in Urlaub gefahren letzte Woche nach Südafrika und hatte mich gefragt, ob ich ihre beiden Turnierpferde, die jetzt aktuell auch große Tour gehen sollen, ob ich die so lange bewegen könnte. Und dann bist du natürlich stolz. Und der eine ist ein Hengst und wir haben das einmal zusammen geübt. Das ging auch. Aber als sie dann weg war, hatte der natürlich nicht so viel Bewegung vorher bekommen und dann bin ich da drauf geklettert. Und ich schwöre dir, wenn ich gekonnt hätte, wäre ich wieder abgestiegen. Es ging nicht, ich konnte nicht anhalten, ich konnte auch nicht absteigen, es wäre nicht gegangen. Ich habe wirklich 10 Minuten Angst um mein Leben gehabt. Dann wurde es besser und die nächsten Tage ging es schon echt gut. Sie ist dann gestern wiedergekommen und hat mir dann eine Nachricht geschickt, dass ich einen super Job gemacht hätte, der Hengst wäre ganz toll gegangen. So, und ist natürlich auch stolz wie Oscar. Oder ja, wir waren auf einem Turnier vor kurzem und da war auf dem Abreiteplatz eine ganz, ganz unschöne Szene und mein Mann und ich haben dann was gesagt. Und dann kam hinterher der Turnierveranstalter und dann hat es darauf angesprochen und man hätte diesem Turnierveranstalter gesagt, bei mir müsste man aufpassen. Und es hat mich erst total getroffen, weil ich mich gar nicht als Querschläger oder Querulant oder sowas empfinde. Vom Kopf her wusste ich, ich habe ja was gesagt für ein Pferd. So, und das war richtig. Aber irgendwie habe ich mich echt getroffen gefühlt und habe das abends mit 2, 3 Freundinnen besprochen und die sagten dann, du weißt du was, da kannst du doch stolz drauf sein auf die Aussage. Und wenn die jetzt tatsächlich aufpassen bei dir, wenn du da bist und ihre Pferde ein bisschen besser behandeln, dann war das gut. Also ich glaube, das muss man wirklich oder kann man auf ganz, ganz vielen Ebenen sehen. Der Reitsport, Turniere sind toll und natürlich sind Erfolge toll, aber es ist nur ein Moment. Sowohl der Misserfolg, wenn es mal nicht klappt, war es nicht der Tod der gesamten eigenen Reiterei. Und wenn es ein Sieg ist, ist es auch nicht der endgültige Ritterschlag. Das sind Momentaufnahmen.
Ich kann das alles so nachvollziehen, was du gerade schilderst. Und so schöne, unterschiedliche Momente auch, ne, die sozusagen dir das Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber ich musste auch gerade so lachen, als du sagtest, du konntest 10 Minuten nicht absteigen. Ja, das kann schon mal passieren, dass Absteigen einfach nicht mehr möglich ist.
Oh, und ich hatte wirklich, ich wäre so gerne darunter geklettert. Ich wäre so gerne abgestiegen. Und ich gebe zu, ich bin am nächsten Tag auch wirklich hingefahren mit ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich gedacht habe, hoffentlich geht das heute alles einfach. Ging es dann auch, aber ich habe wirklich ein bisschen Bauchschmerzen gehabt.
Ah, das glaube ich. Und die andere Sache, wo du etwas gesagt hast auf dem Turnier und dann erst gedacht hast, oh, so will ich gar nicht gelten. Und dann aber so dieser Perspektivwechsel durch das Gespräch mit deinen Freundinnen, Bekannten, das finde ich jetzt auch mal ganz, ganz toll, wenn man die Sachen dann auch wirklich von einer anderen Warte betrachtet, von der positiven Warte und das dann für sich auch wirklich so verbuchen kann. Auch das finde ich eine ganz starke, schöne Geschichte, auch so für deine Werte einzustehen und dann auch dazu zu stehen. Das finde ich super.
Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, zwischendurch die Meinung der anderen zu hören. Das erdet auf der einen Seite und auf der anderen Seite stützt es ja auch wieder. Wenn wohlmeinende Freunde auch sagen, Mensch, komm, wir bauen dich wieder auf oder so und so sehen wir das. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wo du gerade sagst, die Meinung der anderen, die Frage interessiert mich wirklich brennend, da dein Mann ja diesen Mini mit ausgesucht hat für dich. Was hat er denn eigentlich gesagt, als es dann deutsche Amateurmeisterschaft hieß und es ja dann wirklich auch gut gelaufen ist dort?
Oh, er war, glaube ich, mindestens so begeistert und mitgefiebert wie ich. Er war der stolzeste Pferdepfleger des ganzen Platzes. Also ich durfte gar nicht so viel mit Minigrasen gehen. Das war auch wirklich sein Job. Und er hat das auch sehr, sehr, sehr genossen. Er ist schon auch stolz darauf und hat da auch wirklich Spaß dran. Und wie gesagt, Mini ist halt auch einfach ein Spezi und ein Witzbold. Mit dem umzugehen macht auch schon Spaß. Also selbst wenn du den nicht reitest, der hat immer irgendwie Ideen und ist immer witzig. Und nein, er hat das auch sehr genossen. Er hat es auch so empfunden, dass die Stimmung super war und war auch mit im Hotel dann. Und nee, das war sehr, sehr schön.
Wie ist das in diesem Jahr? Steht die deutsche Amateurmeisterschaft wieder in den Büchern, in deinem Kalender oder eher nicht?
Also, jein. Ich möchte es eigentlich gerne machen. Und würde mich auch freuen, wenn es klappt. Aber ich habe letztes Jahr im April oder bis einschließlich April ein paar S mitgeritten und dann gesagt, Mensch, komm, wenn ich wirklich die Deutschen reiten möchte, muss ich Punkte sammeln, jetzt muss ich mehr M reiten. Und ich möchte dieses Jahr auch den Fokus darauf legen, er ist ja S platziert, Youngsters, aber den Fokus darauf legen, konstant auch irgendwann jetzt S zu reiten. Ich möchte nicht dahin kommen, dass S geht, und dann noch jeder 1-Sterne-M und jede 2-Sterne-M, die irgendwo im Umkreis von 100 Kilometern machbar ist, auch noch gehen muss. Sodass ich, natürlich habe ich mir so ein bisschen einen Plan zurechtgelegt, wo ich sage, okay, da nehme ich die 2-Sterne-M mit und da auch. Aber ich möchte jetzt nicht so den M-Punkten hinterher reiten, dass ich gar keine S mehr reite. Und ich möchte ihn auch nicht überfordern, dass er jedes Wochenende 4, 5 Prüfungen läuft, Woche für Woche für Woche, nur damit ich da hinkomme. Und also es steht, ich würde es gerne machen. Das ist dieses Jahr in Zeiskamp. Das ist noch wieder, als ich das gehört habe, noch wieder aufregender, weil es sind dann 5, Münster ist ja quasi um die Ecke. Aber 500 Kilometer fahren ist noch wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. wenn ich mich qualifizieren würde, würde ich mich freuen und hinfahren. Und ich habe es auch in der Turnierplanung im Hinterkopf. Aber ich möchte schon auch ein bisschen Fuß fassen im S-Bereich dieses Jahr. Und das geht halt auch nur, wenn du die S reitest. Ne? Das ist wieder eine ganz andere Routine, die du brauchst. Toi, toi, toi. Vielleicht kommt es mit meinem Management hin, aber nicht um den Preis, dass Mini dann viel zu viel machen muss.
Ja, ich meine, man muss am Ende immer schauen und Prioritäten setzen. Ne? Was ist der oberste Schwerpunkt in der Saison? Und dann zu sagen, ja, bei mir ist es jetzt in diesem Jahr Richtung S, das zu festigen. Und wenn dann die deutsche Amateurmeisterschaft reinpasst, gut, aber nicht um jeden Preis und schon gar nicht, wenn das Pferd dafür zu viel gehen muss. Das ist ja wirklich eine Entscheidungssituation, die viele Reiter vielleicht gar nicht so bewusst sehen und treffen. Aber genau das macht ja den Unterschied. Kluges Pferdemanagement mit richtigen Schwerpunkten, die man sich für die Turnier Saison setzt. Ich kann das super nachvollziehen. Und auch so diese Fragestellung, naja, Richtung S, da hat man vielleicht nicht sofort die Punkte so, aber wer weiß, vielleicht kommen die Punkte direkt in der S.
Nein, in der S ist es so, also viele haben, das zählt ja immer vom 1. Oktober an, also schon, und wir haben lange Pause gemacht. Wir haben tatsächlich im Dezember, haben die sowieso immer 4 Wochen, wo die nur auf der Weide laufen. Und die hatten sich ganz blöd, ich hätte im Oktober und November noch gerne 1-2 Turniere geritten, aber die haben sich auf der Wiese gekäppelt und immer ins Maul gebissen. Und genau da, wo der Kandarrenbügel wäre, und leider ist ja immer alles auf Kandare. Ich konnte auf Trense wunderbar entspannt zu Hause reiten, aber Kandare ging nicht. Das heißt, da hat er schon Turnierpause auch gehabt. Und dann hatten wir hier in Norddeutschland wirklich einen ganz, ganz fiesen Glatteiswinter, sodass du im Januar auch nicht wirklich fahren konntest. Ende Januar konnte ich wieder 3 Tage zur Halle fahren und dann mal wieder Glatteis, 10 Tage im Februar. Das heißt, er hat lange Pause gehabt und da haben viele weiterreiten können, die Pferde in der Halle haben. Viele haben schon ganz viele S-Platzierungen zusammen. Und ehrlich gesagt, das Niveau bei den S-Leuten letztes Jahr auf den Amateurmeisterschaften, das war wirklich beeindruckend. Also da würde ich mich dieses Jahr nicht sehen. Selbst, also natürlich träume ich davon, dass man vielleicht 1-2 S-Schleifen auch dieses Jahr bekommt. Aber auf dem Niveau würde ich mich zu September noch nicht sehen. Ich glaube, wir sind deutlich besser geworden, was das M-Niveau angeht. Gerade so die letzten, nach dieser Pause. Also ich habe wirklich, wenn du meinen Mann fragst, der meckert heute noch. Ich will reiten, ich komme hier nicht vom Hof. Und habe gemeckert. Und diese scheiß lange Pause und wie soll ich Punkte sammeln und so weiter. Aber tatsächlich hat diese Pause, die ja dann fast 8 Wochen nur auf der Weide gelaufen ist, ihm wahnsinnig gut getan. Hat nochmal einen Riesensatz gemacht. Ich glaube, dass wir uns auf M-Niveau deutlich verbessert haben. Aber selbst wenn ich Punkte irgendwo in Prüfungen zusammenkriegte, wo nur 4 Starter sind und ich konstant Vierte werde, würde ich die S-Touren nicht reiten wollen dieses Jahr. Also das war schon wirklich, wirklich, wirklich Niveau.
Ja, auch das ist eine Entscheidung. Und ich meine, Mini ist ja wirklich immer noch jung. Das darf man ja einfach auch gar nicht vergessen.
Ja, definitiv. Der ist jetzt 9. Sag niemals nie, vielleicht machen wir das mal später irgendwann, aber für dieses Jahr steht die S-Tour-Meisterschaft definitiv nicht auf dem Programm.
Ja. Ja, genau, sag niemals nie. Und da ist das Bild mit dem nie gesetzt. Stichwort junges Pferd, Sarah. Das würde mich noch interessieren. Du hast ja jetzt noch wieder neben dem Mini ein zweites Pferd, ein junges Pferd. Wie kommt es dazu und was reizt sich daran, jetzt nochmal wieder ein junges Pferd auszubilden?
Also wir haben ja immer mal auch ein Pferd gezüchtet. Und dann angeritten, ausgebildet und verkauft. An diesen hier sind wir so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau ans Kind. Und der war in der Hengstausbildung bei Patienten und wir fanden den ganz, ganz toll. Die hatten ihm auch alle eine gute Perspektive aufgezeichnet Richtung Körung. Und dann ist aber eine Woche vor der Körung nochmal nachgeröntgt worden, was gefunden worden. Und dann hatte sich das verabschiedet. So, und dann wollten die den verkaufen. Und tatsächlich waren Kunden, die sich für dieses Pferd interessiert haben. Und ich war eigentlich nur so die Zwischenstation zum Weiterleiten des Videos. Und mein Mann und ich mochten ihn aber total gerne. Das war alles im November. Und dann haben wir aber auch nichts mehr gehört und uns auch nicht weiter gekümmert. Und im März riefen dann die Züchter an und sagten, Mensch, mit dem Befund, wir müssen ihn so günstig abgeben und dann soll er in gute Hände. Zwar vielleicht sportlich fördernd, aber dann soll er nicht in Profihände und nicht verkauft werden und so weiter. Ja, und dann haben die einfach eine Summe genannt, wo wir gesagt haben, okay. Und dann sind mein Mann und ich ins Auto, also dann habe ich am Telefon zugesagt und habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, du, wir haben ein Pferd gekauft. Und ja, dann sind wir ins Auto gestiegen und haben den geholt. Ja, sofort kastriert, der war noch Hengst. Der lief dann allerdings ein Jahr auf der Weide, bis die Kastration vergangen war und dann ist er nur gewachsen. Das ist jetzt leider 1,86 groß. Ich bin ja eher klein. Ich brauchte nicht so ein großes Pferd. Das war auch nicht abzusehen, dass der so groß werden würde. Und ja, den haben wir dann angeritten. Und der ist jetzt 6, ist aber ein Jahr später. Dadurch, dass der so groß ist, haben wir erst Ende 4-jährig kurz angeschritten, nochmal weggestellt, 5-jährig wirklich angefangen. Also das Anreiten selber mag ich wirklich nicht gerne tun. Also ich habe dann echt Schiss und so Schritt-Trab geht immer noch, aber die ersten Male Galopp, dann muss ich mir echt selber irgendwie was vorsingen, weil ich kann nicht singen und Angst haben. Da muss ich auch um jede lange Seite mit mir selber feilschen, dass ich mich das traue und sage, oh komm, jetzt noch 2 Galoppsprünge mehr. Aber wenn dieser Punkt ist, dass du so sicher aufsteigen kannst, lenken und bremsen. Bremsen ist für mich ganz wichtig. Dann fängt es an, Spaß zu machen. Und ich finde es so faszinierend mit den jungen Pferden, dass du ja tatsächlich diese Hilfen hast und das funktioniert. Und das funktioniert bei jedem Pferd. Das finde ich so faszinierend. Und gleichzeitig ist jedes Pferd so, so anders. Der Mini ist so ein kleiner, heißer Ferrari und läuft sich immer heiß und heißer. Und der Bobby, der Große, der ist so ein ganz ruhiger, überlegter. Und ich finde es wieder immer wieder faszinierend, wie du auch bei jedem Pferd klar die körperliche Hilfe hast, aber der Umgang damit, das Motivieren, woran haben die Spaß, wie lernen die schnell, ist wieder total anders mit jedem Pferd. Und das finde ich immer wieder faszinierend.
Das hört sich wirklich faszinierend an. Und auch dieses, was kann ich davon wieder für mich abgucken als Reiterin, wenn ich immer diese unterschiedlichen Pferde so ausbilde. Toll. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen da mit deinen beiden Pferden, dass das richtig gut wird. Und mich würde eine Sache interessieren, Sarah, wir hatten es ganz am Anfang. Du hast ja BWL und Wirtschaftspsychologie studiert. Und da kriegt man ja zumindest im Studium diesen analytischen Blick geschult. Und würdest du sagen, du hast diesen analytischen Blick? Und wenn ja, hilft er dir im Reitsport auf Turnieren oder steht er dir auch manchmal dann im Wege?
Also im Grunde bin ich überhaupt kein analytischer Mensch. Also ich komme nicht rein und beobachte, ich komme rein und fühle. Und dieses Analytische ist in der zweiten Reihe, ist aber, glaube ich, häufig durchaus sinnvoll. Ich glaube tatsächlich in der strategischen Planung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne, zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch S reiten, aber Pferd nicht überfordern und irgendwie Meisterschaften. Also ich glaube, dafür ist Analyse schon ganz gut. Und ich glaube auch für, wo bin ich, wo will ich hin? Wenn es nicht läuft, warum läuft es nicht? Was muss ich ändern, damit es läuft? Ich glaube, das sind Dinge, wo man das Gefühl zurückstecken muss. Gerade wenn es mal nicht so läuft. Egal, ob es jetzt bei einer Ausbildungsphase nicht so läuft oder ob auf einem Turnier irgendwelche Themen sind. Ich glaube, wenn man sich da mit Emotionen und Fühlen reinsteigert, dann ist man aufgeregt oder verzweifelt oder frustriert. Und ich glaube, da ist es schon gut, wenn man schafft, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, das sind die Fakten auf dem Tisch. So und so sieht's aus und wie komme ich da weg? Wie kann ich es lösen? Und insofern hilft es mir, glaube ich, schon, weil ich sonst zu viel fühlen würde, zu wenig Strategie hätte.
Ja, genau die Kombination macht's aus. Und meist ist ja so, dass die Menschen entweder nur fühlen oder nur eher sozusagen kopfmäßig analytisch unterwegs sind. Gerade die Kombi macht's ja auch, das sehe ich genauso. Die Sachen zu fühlen, aber dann auch technisch analytisch zu wissen, was muss ich tun und das dann wieder zu fühlen. Das ist großartig, wenn man das so kombinieren kann. Ein weiteres, ich weiß nicht, ob es ein Spannungsfeld ist oder nicht. Ich bin gespannt auf deine Meinung. In der Dressur ist ja unheimlich viel Präzision erforderlich und gleichzeitig Leichtigkeit. Wie gehst du damit um, wenn du in eine Prüfung reitest? Ist das für dich Widerspruch oder geht das Hand in Hand?
Also ich glaube, das Ideal ist, dass es Hand in Hand geht. Oder das wäre das Ideal. Ich glaube, wir alle sehen manchmal Ritte, wo die Präzision Überhand hat. Und wir sehen manchmal Ritte, wo diese Leichtigkeit ist, wo diese totale Faszination ist, wo man denkt, meine Güte, wunderschön. Tatsächlich glaube ich, dass die Leichtigkeit durch Korrektheit, durch Präzision, durch Training kommt. Und tatsächlich hängt sie auch ein bisschen vom Pferd ab. Also wenn ich mir den Bobby angucke, der alles ganz entspannt, relativ leicht macht, da ist es auch leichter, das auszustrahlen und zu lächeln, weil ich habe auch nicht so viel zu tun da oben. Im Gegensatz, wenn Mini beschließt, dass er jetzt irgendwas einbaut und ich Schadensbegrenzung machen muss, glaube, dann sieht man durchaus, dass Mini ganz, ganz viele Ideen hat und ganz viel PS unterm Hintern. Und ich versuche, das zu managen. Also ich glaube, Leichtigkeit sollte es immer sein. Und ich versuche dann auch immer zu lächeln, weil was soll man dann eh machen? Aber ich glaube, diese Leichtigkeit, ja, ist ein Ziel, ist ein Traum, ist eine Wunschvorstellung und die möchte man erreichen. Aber der Weg dahin ist, glaube ich, das Ziel.
Ja, und jeden einzelnen Schritt dann auch zu genießen, das teile ich vollumfänglich. Sarah, der letzte Teil in meinem Podcast, der besteht immer aus 4 Fragen. Und die erste Frage davon ist immer besonders spannend für die Hörer, denn da geht es darum, welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Ich weiß, dass wir beiden drüber gesprochen haben vor, ich weiß nicht, 4, 5 Wochen. Und da geht es gar nicht mehr um das vor der Prüfung oder in der Prüfung, sondern nach der Prüfung. Und das hat mir unheimlich geholfen, weil bei mir war es so, und ich weiß, dass es bei vielen anderen Reitern auch so ist, man reitet und es klappt nicht. Passiert uns allen. Und bei mir war es dann so, dass ich lasse es nicht am Pferd aus oder irgendwas, ich heul und schrei auch nicht, aber ich sitze dann im Auto und fahre nach Hause und denke mir, ich bin total unfähig, total überfordert mit diesem Pferd. Die Richter meinen bestimmt, ich kann überhaupt nicht reiten und mein gesamtes Reiten ist eigentlich auch nichts wert und es ist alles totaler Schwachsinn, was ich da mache und Zeitverschwendung und also vollkommene Verzweiflung. Wir beide haben drüber gesprochen, du erinnerst dich bestimmt noch, und dass wir gesagt haben, okay, mir muss klar werden, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Dieses Bewusstsein, diese Prüfung, auch wenn sie gut läuft, es ist immer nur eine Momentaufnahme, und wenn sie schlecht läuft, auch. Es ist eine Momentaufnahme. Selbst wenn die Richter mir jetzt in Sitz und Einwirkung nur eine 6 oder eine 6,5 gegeben haben, das war halt dann in dem Moment so. Das sagt aber nichts über mich als genereller Reiter aus. Und selbst wenn Mini da jetzt mal so richtig rausgezeigt hat, was er an Serienwechsel kann, die da gar nicht hingehörten, heißt das nicht, dass er vollkommen ungeeignet ist als Dressurpferd. Und dieses Bewusstsein, es ist eine Momentaufnahme, sich nicht daran aufhängen, sondern einfach ruhig zu bleiben. Und ich war vor 14 Tagen auf dem Turnier und Mini war beim Abreiten so gut drauf. Und er war in der Schritttour und in der Trabtour in der Prüfung so gut. Und in der Galopptour nach dem starken Galopp hat er entschieden, wir sind voll da. Und dann hat er da Serienwechsel an der kurzen Seite vor den Richtern eingebaut. Die Richterin bei C sagte nur noch ho, ho, ho. Und weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch eine 6-0 gehabt. Also furchtbar. So. Und ich bin da rausgeritten und mir war vollkommen klar, das war jetzt halt schlecht. Und es war so. Aber das war nur jetzt. Es waren 5 Minuten. Und ich habe nachher noch eine Prüfung. Und ich habe jetzt nicht irgendwie verzweifelt oder gedacht, ich kann es nicht und ich kann dieses Pferd nicht beherrschen und der ist ja wieder so wild. Sondern ich habe für mich gesagt, okay, wo sind die Fehler gewesen? Was war beim Abreiten? Warum? So, und dann war mir relativ schnell klar, der war so gut beim Abreiten, dass ich so fröhlich war und ihn einfach so ein bisschen ablaufen lasse. Und dann habe ich eine Parade gegeben und die hat er ignoriert. Hat erst auf die zweite Parade gehört. Aber er war ja so locker und wir waren so schön und so gut drauf und dann ist es auch okay. Aber für Mini ist es nicht okay. Für Mini ist das, die hat da oben nicht die erste Parade, musste ich nicht hören, dann brauche ich da drinnen gar nicht mehr hören. So, und dann war mir klar, okay, das passiert gleich nicht. Und dann habe ich beim zweiten Abreiten wirklich drauf geachtet, dass er hört. Und man sagt, Freundchen, dann bleibst du stehen. Wenn du nicht hörst, halten. Also ich bestrafe den nicht, reiß da nicht drin rum, aber dann halten wir an. Das ist für ihn das Schlimmste, wenn man anhalten muss, weil dann kann man ja nicht tolle Sachen machen. Und dann war er in dieser Zweitstelle im Zweiter. Und ich bin mir sicher, wenn ich in diesem Zustand gewesen wäre wie vor unserem Gespräch, in diesem oh Gott und verzweifelt und siehst du, wie wild der ist und der ist halt nicht zu bändigen und ich kann sowieso nicht, ich kann dieses Pferd nicht bedienen, dann hätte ich nicht analysiert und wäre in dieser Zweistelle nicht Zweite gewesen. Und deswegen würde ich als Tipp sagen, seht es als Momentaufnahme, gerade wenn es nicht klappt. Es sagt nichts über euch, über euer Pferd, über eure Grundleistung aus, nichts über die Zu- oder Abneigung der Richter euch gegenüber oder eurem Pferd gegenüber. Es ist eine Momentaufnahme. Ruhig bleiben, gucken, Protokoll lesen, woran hat es gelegen. Ich wusste ja, also ich brauche das Protokoll nicht lesen, um zu wissen, wie schief gelaufen ist. Aber zu sagen, okay, warum war das jetzt so? Und dann das zu ändern. Und ich glaube, das ist so ein Tipp, der mir im Moment ganz viel hilft. Weil wir wissen, vor der Prüfung haben wir ganz viele Tipps, in der Prüfung haben wir Strategien. Aber dieses Danach, dieses Danach-Gefühl, gerade wenn es nicht läuft, das hat mir unheimlich geholfen.
Sarah, mir geht richtig das Herz auf und Glückwunsch zum 2. Platz. Das ist wirklich der Hammer, wie ihr das dann umgesetzt habt. Und sag mal, wenn du eine S geritten wärst für die Serienwechsel, hätte es garantiert 80% gegeben, oder?
Ja, aber auch die müssen ja da sein, wo sie hingehören.
Das sollte ein Spaß sein.
Ja, ja, aber es ist, du siehst, mich triggert das so ein bisschen, weil Mini so ein, der liebt Wechsel. Und er baut sie gerne irgendwo ein und erwartet auch nicht so gerne, wo die Wechsel hingehören. Und es ist gerade so ein bisschen unser Thema.
Ja, das zu kanalisieren. Jedenfalls Glückwunsch, richtig toll. Und dieser Mentaltipp ist natürlich Gold wert. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Das ist die nächste Frage.
Also normalerweise, in einem normalen Weltlauf, würde ich jetzt mir was für meine Familie wünschen, für meine Reiterei, für unsere Pferde. Aber ohne pathetisch sein zu wollen, das Einzige, was mir im Moment wirklich wichtig wäre, und wenn ich nur einen Wunsch hätte, ich würde ihn verschwenden, dass wir Frieden haben. Weil diese Situation mir wirklich an die Nieren geht und ich glaube, uns geht's so gut und ich könnte diesen einen Wunsch wirklich daran abgeben.
Ja, das ist wirklich ein schöner Wunsch und es ist ja vermeintlich nah mittlerweile einfach alles und deswegen schicken wir den Wunsch ins Universum, Sarah. Wir haben ja gelernt, dass Wünsche im Universum des Öfteren doch mal in Erfüllung gehen können.
Ja, mit vereinten Kräften.
Absolut. Sarah, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Oh, Konstanze, so, so viel. Waren wir nicht früher alle irgendwie ziemlich, ziemlich naiv und heute viel, viel schlauer? Also wirklich ganz viel. Aber wenn ich jetzt so aktuell auf meine Situation nehmen würde, würde ich sagen, ich habe früher geglaubt, dass Fehler und Misserfolge mich definieren als Person und auf jeden Fall zu vermeiden sind. Und heute weiß ich, klar sind Erfolge toll und es macht viel mehr Spaß, mit dem Erfolg vom Turnierplatz zu fahren oder im Leben Erfolg zu haben, als den Misserfolg. Aber ich bin noch nie mit einem Sieg nach Hause gefahren, habe mich danach hingesetzt und analysiert, was ich besser machen muss. Aber mit einem Misserfolg, da bin ich des Öfteren dran gewachsen. Da habe ich Lösungen gefunden. Da habe ich gesehen, okay, so, da musst du besser werden, da musst du dran arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, dass Fehler vermeiden schon mal gar nicht, sich dafür schämen schon mal gar nicht. Das habe ich früher getan, das tue ich heute nicht mehr. Wir machen alle Fehler, egal ob es ums Reiten geht oder um alles andere. Wir machen Fehler, die definieren uns nicht und wir können da ganz, ganz, ganz viel lernen.
Zum Abschluss kommt jetzt noch was, Sarah. Da darfst du mich was fragen. Was hast du denn für eine Frage an mich? Ich bin ganz gespannt.
Das sind eigentlich zwei. Du bist immer so warmherzig. Also erstmal bist du immer optimistisch, immer gut zufrieden und immer so, ja, wirklich warmherzig, nicht so aufgesetzt. Ja, du hast das toll gemacht, sondern das kommt alles so von Herzen bei dir. Frage eins. Ist es dein Naturell oder hast du dir das auch erarbeitet? Und B, wenn du dir das erarbeitet hast, sag uns bitte, wie es geht, weil ich glaube, da könnten wir alle uns eine Scheibe von abschneiden.
Also es ist tatsächlich ein großes Stück mein Naturell. Ich war früher schon so. Manchmal habe ich mich als Kind irgendwo vorgestellt und habe gesagt, ich bin Konstanze und ich lache gerne. Also von daher, das ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich damit sagen will. Also
wie süß.
Ja, dieses Optimistische, das ist mir in die Wiege gelegt und meine Eltern sind genauso. Und trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo auch ich dieses Optimistische nicht immer sofort sehe, weil vielleicht jemand sehr stark meine Werte verletzt hat. Das ist bei mir so ein Punkt, wenn einer anfängt, meine Werte zu verletzen, zum Beispiel mir gegenüber nicht höflich und wertschätzend ist, dann triggert mich das. Und dann sind das Situationen, wo ich mich reguliere, dass ich ruhig bleibe. Ansonsten kann ich auch schon mal wirklich ausrasten und ausflippen. Das passiert auch mir. Ich kann auch mal richtig brüllen, laut werden und wirklich einen Aufsetzer kriegen. Und das sind Momente, wo ich das schon regulieren kann und wo ich mir das auch angeeignet habe. Und da sage ich auch gerne, wie ich das gemacht habe. Diese Situationen sind aber wirklich sehr selten, immer dann, wenn meine Werte angekratzt werden. Und ansonsten bin ich eben ja, optimistisch, positiv. Was nicht heißt, dass ich mit einer rosa-roten Brille durch die Welt laufe. Ich schaue schon sehr messerscharf. Was ist die Situation? Ich bin sehr, sehr rational und auch realistisch. Und dennoch gibt's ja immer zwei Betrachtungsweisen. Ich kann es schlecht reden oder ich kann mir die positiven Dinge rausreden und die schlechten Dinge analysieren und besser machen. Und so ticke ich einfach. Ja, und diese Situation, wo es innerlich in mir kocht, weil Werte verletzt werden, Da hilft es mir, mich in die anderen Personen kurz hineinzuversetzen. Warum machen die das gerade? Merken die überhaupt, dass sie mich triggern? Und in welcher Situation befinden sie sich vielleicht gerade? Also dieses Verständnis für die andere Seite und dann aber auch zu überlegen, und sage ich jetzt was oder nehme ich es so hin? Also dass ich für mich weiß, ich bin dem gar nicht ausgeliefert, sondern ich kann aktiv damit umgehen. Entweder bewusst was sagen oder auch nichts sagen. Das vielleicht als Antwort auf deine Frage, auf deine Fragen.
Wunderbar, perfekt. Aber du bist immer sehr, ja, sehr wohlwollend den anderen gegenüber. Und ich finde immer, du machst ganz viel, ja, nicht, ja, Komplimente, aber immer so diese positive Bestärkung, weißt du?
Stärken, Schwächen managen, auf jeden Fall. Das mache ich übrigens nicht nur mit meinem lieben Menschenumfeld, sondern genauso mit den Pferden.
Das ist ein schöner Satz. Stärken.
Ja, Stärken, Schwächen managen. Von den Stärken mehr und die Schwächen irgendwie managen.
Sehr schön.
Liebe Sarah, es war mir eine große Freude, diesen Talk mit dir zu machen. Und es war einfach nochmal ganz, ganz spannend, deine Reise mit Mini zu hören bis hin zur deutschen Amateurmeisterschaft. Und wer weiß, was darüber hinauskommt. Und auch, dass du uns einen Blick hinter deine Stirn erlaubt hast und so viele Tipps für uns hattest. Ganz, ganz lieben Dank für dieses spannende Gespräch, liebe Sarah.
Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Und ich würde sagen, bis ganz bald.
Ja, tschüss.
Tschüss.